Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Wir sind in der Allianz Gebetswoche. Das Thema Zuhause oder Heimkommen ins Vaterhaus. Und wir haben schon viel von Zuhause, Geborgenheit, Heimat gehört. Ich weiß nicht, ob ihr schon richtig angekommen seid. Bevor wir weiter ins Thema gehen, möchte ich mich ein bisschen vorstellen. Das finde ich auch eines der schönen Sachen an der Allianz Gebetswoche, dass wir ein bisschen hören voneinander, von den Gemeinden in Wien und uns begegnen. Ja, ihr hört an meiner Stimme, ich bin kein gebürtiger Österreicher, bin aber verheiratet mit einer Österreicherin, also wir sind so eine deutsch-österreichische Mischung und haben drei Kinder, die in der Steiermark geboren sind, eben dunkel, blond und rot, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine ganze Streuung von unseren Genen. Und dazugekommen ist ein Schwiegersohn, der bringt noch einen rumänischen Touch in unsere Familie. Und was uns allen gemeinsam ist, dass wir inzwischen die längste Zeit unseres Lebens in Wien verbracht haben. Ja, und das ist unser Enkelkind, etwas mehr als ein Jahr alt, das zweite ist unterwegs. Und das ist auch eine Riesengeschichte für uns, Weihnachten mit Enkelkind, das erste Mal, das war einfach schön, so einen kleinen Krabbler da zu haben, der einen anstrahlt. Ja, Freikirche Döbling. Ich denke, ich war vor 4 oder 5 Jahren schon mal hierher getauscht in der Allianz Gebetswoche. Und in diesen Jahren hat sich für uns so viel getan in der Gemeinde, dass wir uns das nicht hätten vorstellen können vor 4 Jahren. Das ist einfach mit uns zum großen Teil passiert, dass wir jetzt so etwa 70 Gemeindeglieder haben, vor 5 Jahren waren das die Hälfte. Und das hängt damit zusammen, dass ganz viele Iraner gekommen sind, auf einmal da waren, gesagt haben, sie möchten Isa, Jesus kennenlernen, Bibelstudium. Wir haben relativ wenig Diakonisches getan, da haben manche Gemeinden waren da deutlich fleißiger. Es war einfach aufgelegt und wir haben mit ihnen die Bibel gelesen und in den letzten 4 Jahren etwa 25 Iraner getauft, die zum großen Teil Gemeindeglieder sind. Und das zweite, das nächste Bild, ist ein Aufbruch bei der Jugend. Da haben wir vor 5 Jahren befürchtet, dass uns die alle weglaufen als eher kleine Gemeinde, die nicht so viel zu bieten hat, auch musikalisch und so. Und dann auf einmal kommt einer nach dem anderen zum Glauben und es entwickelt sich eine dynamische Jugendarbeit. Wir haben etwa einmal im Monat, außer in den Ferien, Jugendgottesdienst, den sie selber gestalten. Und so ist extrem viel passiert und wir sind überreich beschenkt. Das ist einfach für mich, auch nach 30 Jahren Dienst, sind die letzten 4 Jahre einfach die spannendsten und beschenktesten von Gottes Seite gewesen. Was einfach schön ist. Was uns fehlt, sind so schöne Räume, wie ihr hier habt. Wir sind ziemlich sonntags oft mit 80, 90 Leuten, ist das Haus der Begegnung, dieser Saal voll. Und der ist außerdem nicht so schön wie die Räume hier, nicht so hoch und irgendwie altbacken. Von daher beten wir für neue, größere Räume. Das ist einer unserer großen Anliegen. Neben der weiteren Integration unserer vielen Iraner, also wir haben manchmal ein Drittel etwa im Gottesdienst Persisch oder Farsi sprechende Gottesdienstteilnehmer, die zum Glück die meisten, dadurch, dass sie Akademiker oder Studenten sind, Deutsch relativ gut schon gelernt haben. So viel mal für die Vorstellung von Freikirche Döbling und zu unserer Person. Wer mehr wissen will, kann nach dem Gottesdienst auf meine Frau und mich zukommen. Oder auch dahinter, Ehepaar Urban kennt sich auch ganz gut aus. Wo gehören wir hin? Oder zurück ins Vaterhaus? Wo ist unsere Heimat? Und ich denke mir, auch schon im ganz natürlichen Leben haben wir das Bedürfnis, in uns zu Hause zu sein, Heimat zu haben. Und bei mir war das lange Zeit in meinem Leben, dadurch, dass ich jetzt in Österreich auch einige Ortswechsel und so weiter hatte, bis auf die letzten 20 Jahre. Gut, die war ich alle in Wien, aber auch nicht immer in dem gleichen Haus. Also wir sind mehrmals umgezogen. Und von daher war eigentlich der Ort, der für mich zu Hause war, mein Heimatdörfchen in Deutschland, ganz ländlich, in der Nähe von Gummersbach, Köln, wo mein Elternhaus ist, wo ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und es ist mir immer noch so gegangen, vor 10 Jahren oder so, wenn ich dorthin gefahren bin, so etwa 10 Kilometer vor dieser Heimat, merkte ich, dass auf einmal das Herz schneller schlägt, dass so eine Begeisterung da ist, weil einfach dort meine Eltern sind, dort mein Ort der Geborgenheit ist, weil ich weiß, meine Eltern freuen sich riesig, wenn ich komme, und sie lieben mich und geben mir Geborgenheit und haben das von Anfang an getan. Und so war das einfach ein richtig schöner, geborgener Ort, wo dieses Herzklopfen da war und für mich zu Hause war. Das hat sich vor 7 Jahren geändert, als überraschend mein Vater gestorben ist und meine Mutter ins Seniorenheim musste. Das Haus ist vermietet und damit ist es nicht mehr das, was es war. Ich kann nicht mal dort übernachten, wenn ich da bin, weil da sind Mieter drin. Und von daher ist da so ein Stück Heimat auch zerbrochen. Und ich bin dankbar, dass ich Heimat inzwischen hier in Wien habe. Auch wenn zum Beispiel die Kinder alle schon ausgeflogen sind und 2 von 3 in Deutschland leben inzwischen, arbeitsbedingt. Die Frage an uns alle heute Morgen: Wo bist du zu Hause? Wo bist du zu Hause? Und die tiefer liegende Frage: Wo ist dein geistliches Zuhause? Bist du angekommen? Wie in den Liedern das ausgedrückt würde. Kennst du diese Geborgenheit? Und einer, der diese Geborgenheit beschreibt und offensichtlich sehr intensiv kennengelernt hat, in einem der Klassiker im Alten Testament, im Psalm 23, Vers 6, betont der David: Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Zeit. Ein Psalm, der oft als Trostpsalm auch gelesen wird, auch für Menschen, die im Krankenhaus sind oder die am Ende ihres Lebens angekommen sind. Ein Psalm, der so viel Geborgenheit und Halt ausdrückt, wo jemand seine Heimat offensichtlich gefunden hat. Zunächst möchte ich mit euch nachdenken, was heimatlos bedeutet. Wie fühlt sich Fremdsein an? Und lasst euch ein bisschen darauf ein. Ich habe einige Beispiele, wo man sich versuchen kann, mit hineinzuversetzen. Das eine betrifft meine 2. Tochter, die hat mit etwa 20 Jahren ein Arbeitspraktikum in Indien gemacht. 2 Monate Indien. Und das ist ziemlich exotisch. Sie kannte niemanden dort. Sie hatte nur die Brücke über die Firma, die sie ausgebildet hat. Fremdes Land, und sie war zu einer Zeit da, wo der Monsun da ist. Es hat jeden Tag geregnet, es war irgendwie trostlos und riesig viele Menschen dort, eine große Stadt, Mumbai. Fremd, alles fremd, fremde Gewohnheiten, fremde Leute, fremde Gesichter. Ein anderes Beispiel, wie Abenteuer in Beklemmung umschlagen kann, ist von einem Cousin von mir, der so mit Teenagern ziemlicher wilder Abenteurer war. Und mit seinem besten Freund ist der nach Frankreich für Paris erkunden und wenig Geld als Teenager. Also haben sie im Park übernachtet, im Schlafsack, haben alle Wertgegenstände so in den Schlafsack rein oder unter dem Kopf gehabt. Aber sie scheinen so tief geschlafen zu haben, dass die Diebe alles, wirklich alles Wichtige ihnen entwendet hatten. Und sie wachen morgens auf, erst noch gut gelaunt, und dann entdecken sie, dass alles einschließlich ihrer Schuhe weg ist. Pass, Tickets zurück nach Hause, Geld, alles weg. Und die Abenteuerlust und die Begeisterung ist mit einem Mal wie weggeflogen. Sie laufen dort durch die Stadt in Barfuß und schauen, dass sie irgendwie zur Botschaft kommen, die einzige Chance. Französisch ist auch nicht so ihr Ding, also eine wirklich ungute Situation. Und über die Botschaft gelingt es dann schließlich, dass sie dann von einem der Väter Geld geschickt kriegen und so ein Übergangspapiere bekommen und dann doch wieder zurück nach Deutschland kommen. Da hat das Abenteuer ein jähes Ende gefunden. Was für mich besonders konkret geworden ist, ist durch diesen vielen Kontakt jetzt mit den Migranten und den Iranern, was es für sie bedeutet, fremd zu sein. Tausende Kilometer fern der Heimat, getrennt von ihren Familien und es gibt keine Möglichkeit mehr zurück. Sie sind noch deutlich mehr familienbezogen, als wir das sind. Ich habe den Eindruck, hier in Österreich ist Familie sehr wichtig und bedeutet uns viel. Aber irgendwie ist das in ihrer Kultur noch mal eine Spur mehr. Ein Beispiel von einem unserer jungen Leute ist, der auch von Teheran geflohen ist, dann hier in Wien landet, der hier zum Glauben kommt, dann bei seiner Taufe seinem Vater mitteilt, dass er Christ geworden ist. Daraufhin sagt der traditionelle, strengere Moslem als Vater: Du bist nicht mehr mein Sohn, du hast Schande über die Familie gebracht, ich möchte nichts mehr von dir hören und wünsche mir, dass du stirbst. Und gerade in dieser Winterzeit ist es für ihn besonders bedrückend, keine Sonne da, keine Familie als Rückhalt, einfach fremd in einem anderen Land und er hat öfters Depressionen. Und im letzten Frühjahr, nach 2 Jahren Sendepause, ruft sein Vater bei ihm an, mitten in der Nacht. Es war die Zeit in Teheran des Morgengebets und er fragt seinen Sohn: Lebst du noch? Und er sagt: Ja, ich lebe noch, verschlafener Stimme. Und dann sagt er ihm: Du sollst wissen, dass ich jeden Tag dafür bete, dass du stirbst. Du hast so eine Schande über unsere Familie gebracht und ich wollte dir das nur mal sagen. In dem darauffolgenden Sonntag erzählt er mir und meinem ältesten Kollegen diese Geschichte. Und was mir nicht bewusst war, was mein Mitältester dann an Worten gefunden hat, war irgendwie prophetisch, dass er sagte, nach 2 Jahren ist das die erste Nachricht wieder von ihm. Und vielleicht ist das doch, so grausam die Worte waren, der erste Schritt wieder zur Annäherung. Und dieser Bursche schreibt dann seinem Vater einen Brief, dass er ihn schätzt und respektiert, erklärt nochmal seinen Glauben, dass das ihm einfach wichtig ist und drückt seinen Wunsch aus, dass er einfach wieder eine gute Beziehung zu ihm haben möchte. Und 2 Monate nach diesem Telefonat passiert es, dass der Vater anruft und sie sich unter Tränen wieder versöhnen. Und der Vater sagt, er kann seine Religion nach wie vor nicht nachvollziehen, aber irgendwie hat die Vaterliebe über den religiösen Eifer gesiegt. Und da ist wieder ein kleines Stück Hoffnung und Heimat oder ein großer Schritt in seinem Leben weitergegangen. Fremdsein. Auch der David, der diesen Psalm geschrieben hat, hat das ziemlich deutlich erlebt. Noch als junger Jugendlicher kommt er dort an den Königshof und erlebt dann mehr und mehr die Feindschaft dessen, der eigentlich für ihn verantwortlich ist, von dem bestehenden König, der einfach getrieben von Neid und Eifersucht ihn jagt und heimatlos macht, dass er durch die Wüste fliehen muss. Und ich weiß es nicht, ob dieser Psalm 23 trotz allem in so einer Situation geschrieben worden ist. Das wissen wir nicht so genau. Und er muss sogar ins Feindesland zu den verfeindeten Philistern Unterschlupf suchen und erlebt Fremdsein auf eine ziemlich drastische Art und Weise. Und dann gibt es eine zweite Situation in seinem Leben, nicht minder heftig, dass sein eigener Sohn gegen ihn rebelliert, ihn rausschmeißt aus dem Königspalast und ihn verfolgt. Was für ein Schmerz, dass der eigene Sohn versucht, ihn umzubringen. Ich weiß nicht, habt bei euch das Gefühl des Fremdseins, des Heimatlosseins angekommen durch die Beispiele? Ich möchte darauf hinaus, dass letztlich auch heimatlos ziemlich gut beschreibt, was unsere Situation in Bezug auf Gott einfach von der Grundbasis aus ist. Ohne Gott sind wir heimatlos im Herzen. Und deswegen ist in unserem Herzen eine Sehnsucht nach Zuhause. Manchmal kann man es gar nicht ausdrücken. Ein Lied sagt: Sehnsucht, Fernweh, Heimweh, ich weiß nicht, was es ist. Heidegger, der Philosoph, sagt, wir sind Zigeuner am Rande des Universums. Zigeuner am Rande des Universums. Und wenn es keinen Gott gibt, dann sind wir haltlos, dann ist kein Zuhause da, kein innerer Halt, keine wirkliche Bestimmung, sondern alles Zufall, Willkür und Kälte. Dann sind wir allein, wie ein Kind ohne Mutter, weit weg von zu Hause. Und die gute Nachricht ist, dass es einen Gott gibt. Dass wir ankommen. Die nächste Folie. Ankommen können. Und ich glaube, Christ werden bedeutet, für mich zumindest sehr stark auch nach Hause kommen. Heimat finden. In der Gemeinschaft mit Gott, meinem Schöpfer. Und ich habe bewusst dieses Bild vom verlorenen Sohn genommen, weil das für mich so ein schönes Bild ist von nach Hause kommen. Ein Nachhausekommen hier zwar mit beklommenem Herzen, weil so viel schiefgelaufen ist und weil so viel Schande über den Vater gebracht worden ist, Schuld angehäuft worden ist. Und dennoch, er kommt nach Hause und der Vater wartet schon. Er eilt entgegen, er umarmt ihn. Es ist eine rührende Szene, wie Annahme da ist und wo Jesus erklärt mit diesem Beispiel, wie Gott ist. Wie da der Gott ist, der ausgestreckten Arme, der auf seine verlorenen Kinder wartet. Und diese Geborgenheit, die sehen wir eben auch im Psalm 23, Vers 6. Güte und Gnade umgeben mich, schreibt da der David. Auch er hat Bauchlandungen in seinem Leben erlebt, Versagen und hat Gott wieder als vergebender, gnädigen Vater erlebt. Er hat beschrieben, wie geborgen es ist beim guten Hirten, der für ihn sorgt und der ihn führt. Wie er versorgt wird von Gott, dem Gastgeber, der sogar einen Tisch angesichts seiner Feinde deckt und nicht nur kärglich, sondern so, dass es überfließend ist. Das Wort Fremdsein und Heimat kommt auch sehr deutlich vor in einem Bibelvers, der mir zu dem Thema noch wichtig geworden ist, aus Epheser 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ankommen heißt dazugehören, nicht mehr fremd sein. Zu Hause zu sein in Gottes Familie, aufgenommen als Sohn und Tochter. Und ähnlich wie beim Bild des verlorenen Sohnes, mit einem Prachtgewand umkleidet, mit dem Siegelring der Zugehörigkeit, einen einzigartigen Vater haben zu dürfen, der immer für mich da ist, wo ich mutig vor dem Thron kommen kann, wie wir eben gesungen haben, weil der Thron offen ist und Sprechstunde ist beim Vater. Ein Riesengeschenk, einen Vater zu haben, der für uns sorgt und mit uns geht durch dick und dünn. Das Zweite, was noch da drin steckt, ist, wir gehören auch zu Gottes Volk, zur weltweiten Gemeinde Jesus, wenn wir zu Jesus gehören. Wir haben Geschwister in allen Erdteilen. Wir sind eine weltweite Familie. Das fasziniert mich immer wieder. Und bei dem Beispiel von meiner Tochter in Indien, was macht eine 20-Jährige, wenn sie in einer Großstadt ist, wo sie keinen kennt? Sie geht ins Internet und schaut, wo ist die nächste Gemeinde als christliche Jugendliche. Vielleicht hat das unser Gast heute aus Hamburg ähnlich gemacht. Wenn man woanders ist, dann schaut man mal, was es da gibt. Und sie findet ohne viele Aufwand, gar nicht so weit weg von ihr, eine Gemeinde, lernt den Hauskreis kennen und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo man es schwarz auf weiß sehen kann. Man merkt noch, dass sie ein Sonderling ist mit ihren blonden Haaren und hellen Tarn unter den ganzen Dunklen, deswegen schwarz auf weiß. Aber die Stimmung ist nicht wie bei Fremden, sondern die ist angekommen dort. Und in diesen 2 Monaten ist es faszinierend für sie zu sehen, dass diese fremden Inner, die sonst von manchen kulturellen Dingen wirklich strange für sie sind, dieses gleiche Anliegen für Jesus haben, diese Geborgenheit beim Vater erleben, dass sie ähnliche Gebetsanliegen bei den Gebetsgemeinschaften haben. Indien ist auch ein Vorteil, da spricht man weitestgehend Englisch, wo sie es verstehen kann und merkt, die haben gleiche Anliegen wie ich. Das ist eine Verwandtschaft im Herzen. Durch diese weltweite Familie, durch den gleichen Herrn, durch den gleichen Vater. Man könnte sagen, die gleichen Gene oder geistlichen Erbanlagen, die da sind. Und diese 2 Monate werden auch zu einem wirklich faszinierenden geistlichen Erlebnis, was sie stärkt und begeistert. Und so kann es uns gehen an ganz unterschiedlichen Stellen der Welt. Manchmal ist natürlich die Sprache ein Handicap. Das merken wir bei unseren Farsi-Leuten. Wenn sie nur Farsi können und wir nur Deutsch, dann ist das ziemlich schwierig. Manchmal ist Englisch eine Brücke, aber da gibt's so seine Grenzen. Ein Riesenschatz, diese weltweite Familie Jesu. Und diese Familienzugehörigkeit ist nicht nur weltweit, sondern sie konkretisiert sich örtlich, wie bei euch oder bei uns in Döbling in einer örtlichen Gemeinde, wo Familie zum Anfassen ist, wo der Gottesdienst so das wöchentliche Familientreffen ist, wo ich zu Hause bin mit Menschen, die gleiche Anliegen, gleiches Herz haben, den gleichen Vater haben und die sich da stärken können, die miteinander Gott erleben, Gott anbeten, auf Gottes Wort hören können. Und vielleicht wird's noch ein Stück konkreter in der Kleingruppe, wo wir wirklich zu einer kleinen Schar von Menschen, die füreinander da sein wollen, zusammen sind. Halt, Ermutigung, miteinander erfahren. Und das wünsche ich jedem, das schätze ich sehr in unserer Situation, dass wir eine Kleingruppe haben, wo wir dazugehören. Und wo ich vielleicht auch per SMS, wenn es gerade nicht gut geht, einfach mein Gebetsanliegen nennen kann und weiß, andere beten mit dafür und tragen mich mit. Einfach ein schönes, großes Geschenk von Gott. Wir sind nicht mehr fremd. Wir gehören zu Gott durch Jesus. Wir sind in eine weltweite Familie integriert und wir sind örtlich in einer Gemeinde und in einer Kleingruppe. Das finde ich faszinierend und wünsch mir und uns, dass wir das heute schätzen lernen, uns darüber freuen können. Gerade angesichts dieses beklemmenden Gefühls der Fremdheit, dass wir ein Zuhause haben dürfen. Und die Grundlage dazu, dass wir Heimat gefunden haben, ist, dass Jesus heimatlos wurde, damit wir nach Hause finden. Er hat diesen Ort der Geborgenheit in der Herrlichkeit aufgegeben. Die Geborgenheit beim Vater in der Trinität. Ist hineingekommen in die kalte Welt. Hat es von Geburt an erlebt, dass er Fremder war. Dass da kein Platz war, nicht mal für die Geburt. Es musste ein Stall herhalten. Und als Baby schon wurde er Flüchtling, musste nach Ägypten fliehen. Heimatlosigkeit, kein Zuhause. Der Sohn des Menschen hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er war unterwegs. Er war Feindschaft und Anfeindung ausgesetzt und das alles gipfelt dann in dem Hass, der sich am Kreuz entlädt, als er für uns dort stirbt. Er hat Fremdsein, Einsamkeit für uns durchlitten, damit wir zu Hause ankommen dürfen. Damit Gnade möglich wird und wir nach Hause in die Arme des Vaters kommen können, hat er seine Arme ans Kreuz nageln lassen. Jesus ist Gottes ausgestreckte Hand, Gottes ausgestreckte Arme für eine verlorene Welt. Bei ihm dürfen wir ankommen, Vergebung finden, Zuhause finden, Gemeinschaft finden, Geborgenheit finden bei unserem Vater. Ich komme zu einem letzten Gedanken. Zuhause. Da landet einer. Und ich glaube, dass unsere endgültige Landung zu Hause eben noch aussteht. Im Psalm 23, Vers 6 wird es so ausgedrückt, wir werden wohnen oder ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Zeit. Da steckt dieser Aspekt der Zukunft drin. Dass einmal für immer die Heimat im Haus des Herrn ist. Und ich denke, das spüren wir, dass noch Spannung da ist. Noch auch als Menschen, die Jesus nachdenken, wir immer wieder uns fremd fühlen. Auch bei manchem, was in unserer gefallenen Welt passiert, dass wir irgendwie den Eindruck haben, wir sind am falschen Ort. Da ist Ablehnung, da sind Nöte, da sind Krankheit. Man spürt. Es ist noch nicht das endgültige Zuhause. Und Jesus selbst beschreibt die Situation seiner Jünger so, dass er sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Spannung in uns, schon jetzt, Kind Gottes, aber auch noch nicht, dass wir noch eben mit all den Grenzen und Widrigkeiten zu tun haben. Vor 30 Jahren zu meiner Bibelschulzeit gab es so die Gewohnheit von so christlichen Buttons, so Metallplatten mit irgendeiner kurzen Botschaft drauf. Und eine davon war der Spruch, only visiting this planet. Nur zu Besuch auf diesem Planeten. Und ich glaube, das drückt das auch aus, dass hier nicht die wirkliche Heimat ist, sondern dass wir eigentlich nur zu Besuch sind und dass unsere Heimat letztlich woanders ist. Wir sind hier nur Gäste auf Erden. Unsere Heimat ist einmal in der Ewigkeit. Und deswegen finde ich es auch spannend, dass das Wort, was wir oft gebrauchen als Christen für Sterben, heimgehen ist. Sie darf heimgehen nach einer langen Krankheitsphase. Oder morgen wird unser ältestes Gemeindeglied 100 und sie wird irgendwann heimgehen dürfen. Noch geht es ihr erstaunlich gut für das Alter. Und ich möchte diese Verse, die Ina vorne auf dem Gottesdienstplan geschrieben hat, noch mit euch anschauen zum Schluss. Johannes 14, Verse 1 und 3. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Hier wird die Luft für die Jünger unangenehmer. Es ist kurz davor, dass Jesus gefangen genommen wird und ans Kreuz geht. Er verkündet vorher in dem Abschnitt, dass die Jünger ihn verlassen werden, dass Petrus ihn verleugnen wird. Daher auch den Vers 1, den ich mitgelesen habe, der zusätzlich ist, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Lasst euch nicht erschüttern, obwohl so vieles da ist, was erschüttern kann. Habt keine Angst, vertraut. Und das gilt auch für uns angesichts Ungewissheit in die Zukunft, in das neue Jahr, in all den Fragen, die kommen, wie es weitergehen wird. Die gute Nachricht, Jesus bereitet einen Platz für uns vor in seiner Herrlichkeit. Es ist vorbereitet. Es sind viele Wohnungen da, ein endgültiges, perfektes Zuhause. Wer mehr über dieses Zuhause wissen will, kann sich zum Beispiel Offenbarung 21 durchlesen, wo das alles beschrieben wird, was dort sein wird. Keine Tränen. Alle Tränen werden abgewischt. Kein Leid, kein Geschrei. Da ist wirklich zu Hause. Da sind wir beim Vater unmittelbar. Jesus bereitet es für uns vor. Und wenn wir diesen Zeitpunkt der Aussage sehen, dann bedeutet zu dem Vorbereiten, denke ich, auch sein Werk am Kreuz. Die Basis, dass wir überhaupt diese Heimat haben können. Die Ausrüstung, Pfingsten, dass er uns den Heiligen Geist schenkt, damit wir hier auf dieser Welt leben können als seine Nachfolger. Und das, was aussteht, er kommt wieder und holt uns. Er holt uns zu sich. Das ist Hoffnung für die Nachfolger. Das endgültige Zuhause wartet. Und wenn du jetzt keine Eigentumswohnung dir leisten kannst, dort wirst du eine bekommen. Jesus baut viele Wohnungen dort und bereitet sie vor. Das ist Hoffnung für die Nachfolger. Das Beste kommt noch. Trotz Trost in allen Nöten. Wir haben einen Platz im Reich Gottes. Ganz nah an Gottes Herzen. Und was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass diese Hoffnung trägt. Ich hatte es mehrmals in meinem Leben erlebt, dass ich Gemeindeglieder so auf der letzten Etappe ihres Lebens begleiten durfte, musste. Das ist also so ein bisschen zwiespältig für mich. Und manches Mal, ich denke hier an zwei Frauen, die ganz schwer Krebs hatten, noch nicht so alt waren und es auch ein Stück diese Tragik da ist, bin ich zu diesem Krankenbesuch irgendwie mit dem Gefühl als junger Pastor gegangen. Es ist 25 Jahre her, dieses Beispiel. Was soll ich da sagen? Was kann helfen in dieser Situation. Und ich bin eher mit Zittern und Zagen gegangen und trifft dann beides Male auf einen Menschen, der trotz dem Gezeichnetsein vom Krebs irgendwie Freude ausstrahlt und mich mehr aufbaut, als ich diese Person aufbauen kann. Eine Aussage einer etwas über 60-jährigen Nachfolgerin Jesu war: Ich habe keine Kraft mehr zum Beten. Ich kann mich nur noch freuen, dass mein Name im Himmel angeschrieben steht und ich heimgehen darf. Und die Krankenschwestern haben bezeugt, dass dieses Zimmer ein besonderes Zimmer ist. Ich würde sagen, ein heiliger Ort, wo jemand mit Freude nach Hause geht. Und das ist für mich so ein Zeichen, wenn der Glaube gerade in dieser Krisensituation kurz vor dem Ende so stark da ist und tröstet, dann gibt es das Gleiche auch für mich als Hoffnung. Dass es auch so sein kann, wenn ich meine Hand nicht von Jesus wegnehme. Wenn ich mich berge in diesem Gott, dann trägt er. Dann bringt er mich zurück ins Vaterhaus. Dann dürfen wir zu Hause ankommen. Einmal haben wir gehört heute übers Fremdsein, wie sich das anfühlt und dass wir Zigeuner am Rande des Universums sind, wenn wir Gott nicht haben. Aber dann dieser Gott der offenen Arme, der uns schon jetzt zu Hause schenkt, der uns jetzt schon Annahme gibt und eine Geborgenheit und der den endgültigen Heimat für uns bereitet in der Ewigkeit. Ich möchte schließen mit zwei Fragen, auch für eine anschließende Zeit der Stille. Einfach zum Nachdenken. Die erste Frage: Was ist für dich der nächste Schritt, um noch mehr zu Hause anzukommen? Ich glaube auch, dass wir als Christen in Bewegung sind und dass es Möglichkeiten gibt, eben unsere Beziehung zum Vater zu vertiefen, dass Gemeinde mehr zu Hause werden kann, wir uns mehr integrieren, dass wir uns vielleicht, wenn wir keine haben, eine Kleingruppe suchen, wo wir das erleben können, mehr füreinander da zu sein. Und die zweite Frage: Wie kann die Freude auf das zukünftige Zuhause deinen Alltag bereichern? Psalm 23, Vers 6: Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Zeit. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille und können über diese beiden Fragen nachdenken oder einfach mit unserem Vater im Himmel reden. Gott segne euch.